Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß! Hallo liebe Dörte, wie geht's dir denn heute?
Hallo liebe Uta, wunderbar!
Das freut mich. Ja, mir geht's auch. Also ich bin heute Morgen hammermäßig in ein Gewitter gekommen beim Joggen. Und ich bin wirklich bei schönstem Sonnenschein losgelaufen. Ich traue absolut keiner Wettervorhersage mehr.
Oh Gott. Und
wahrscheinlich muss man in diesen Tagen beim Joggen immer auch einen Regenschirm einfach unter den Arm klemmen. Wobei, mein Gott, dann wird man halt mal nass.
Ist jetzt auch
nicht
so schlimm.
Ja.
Wir sind Sommerregen ja geht.
Ja, genau. Wunderbar. Du, wir haben wieder so einen tollen Gast heute an der Barthez. Aber da kannst du mehr drüber sagen. Deswegen erzähl doch mal schnell, wen du uns geangelt hast.
Genau, geangelt ist gut. Die Hede Kimme ist die Geschäftsführerin von Mindkontur, wohnt in Hamburg. Und die habe ich kennengelernt über die ganzen Führungs- und Coaching-Themen, die wir beide interessant finden. Mhm. Und die stellen wir ja gleich vor. Ganz tolle Frau mit viel Veranstaltungen zum Thema gesundes Führen.
Ah, super Thema. Ja, toll. Du, dann lass uns loslegen, oder?
Genau, passt in die heutige Zeit, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Heute haben wir wieder eine spannende Gesprächspartnerin. Und dieses Mal ist es die Hede Kimme vom Mindkontur in Hamburg. Und Hede ist Consultant, Coach und Speakerin, beschäftigt sich seit langen Jahren mit virtueller Fürsorge, Teamentwicklung, gesundem Führen, und heute werden wir das Thema gesundes Führen in den Vordergrund stellen mit so ein paar Details. Lasst euch überraschen. Vielleicht noch ein paar Punkte zu Hede, die sich auch gleich noch mal ein bisschen vorstellt. Hede ist nicht ursprünglich als Coach ins Leben gekommen, sondern sie hat auch einen spannenden Lebenslauf, war im Marketing bei einem großen Konzern und hat dann als Projektleiterin Marketing und Verkaufsförderung gearbeitet und hat dann einen Turnaround in ihrem Leben gemacht, ist nach Neuseeland gereist und hat sich dann als Coach und Beraterin fortgebildet und ihr eigenes Business als Mindkontur aufgemacht. Ja, und aus dieser Erfahrung schöpft sie natürlich unendlich. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf, dass wir hören, was sie so im täglichen Leben als Beraterin zu dem Thema gesundes Führen erlebt. Willst du noch irgendwas ergänzen, Hede? Vielleicht habe ich irgendeinen Schwerpunkt jetzt gerade nicht genannt.
Ach nee, ich glaube, die wichtigsten Sachen hast du schon genannt. Du hast es so schön auf den Punkt gebracht. Nicht so ein ganz glatter Lebenslauf, sondern bei mir war das immer so, dass ich gerne auch, wenn ich gemerkt habe, ich bin nicht so ganz auf dem Weg, wo ich sein soll, oder wo ich so gemerkt habe, ich fühle mich vielleicht nicht so wohl oder es fehlt ein bisschen was, habe ich dann umgeschwenkt und bin immer dahin gekommen und jetzt am Ende genau dahin, wo mein Herz auch sehr doll schlägt. Und mein Herz schlägt ganz doll für Menschen und ich kann jeden Tag jetzt mit immer wieder neuen Menschen arbeiten, in die Themen einsteigen, bin in unterschiedlichen Firmen und ja, das ist so das, dass ich mich begeistern kann jetzt seit vielen Jahren. Und mit Mindkontur bin ich nicht nur alleine unterwegs, sondern habe zusätzlich sogar auch noch ein Netzwerk. Also das heißt, wir sind mit ganz vielen tollen Trainern und Beratern gemeinsam unterwegs. Das heißt, ich habe trotzdem noch ein Team, das mir sonst auch sehr fehlen würde. So in dem Beraterjob ist es ja auch häufig so, dass man als Einzelkämpfer unterwegs ist. Aber wir leben das und versuchen das, was wir mit unseren Kunden so besprechen, auch in unserem Team gegenseitig zu leben bei Mindkontur.
Macht ja Sinn, ne, Hede?
Ja, wobei das nicht heißt, dass wir das können. Man kennt ja diesen Spruch von den Schustern mit den schlechten Schuhen.
Absolut.
Also wir müssen auch üben, immer wieder aufs Neue. So ist es nicht.
Wohl wahr. Genau. Ja, gesunde Arbeitskultur hatten wir so als Überschrift genommen und gesundes Führen. Hede, was verstehst du selbst konkret darunter und was gehört für dich dazu?
Mhm. Also so dieses Thema Gesundheit und eine gesunde Unternehmenskultur, das beschäftigt mich persönlich schon ganz viele Jahre. Ich war ja selber in einem Konzern und da gerät man ja immer mal auch an Grenzen, die so im Konzern da sind. Also jede Arbeitskultur, jedes Unternehmen und auch gerade die größeren haben natürlich auch festgelegte Kulturen, die vielleicht noch in einzelnen Bereichen unterschiedlich sind, aber wo eben jeder auch mit dealen muss. Und ich bin selber irgendwann ja rausgegangen, weil ich einfach gemerkt habe, so ich finde mich hier nicht so eins zu eins wieder. Ich brauche irgendwie für mich nochmal was anderes in meinem Leben. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was sich so immer durchzieht, was ich unter gesunder Arbeitskultur verstehe, nämlich dass Menschen gerne zur Arbeit gehen, also nicht mit Bauchschmerzen, dass sie sich freuen, nicht nur ihren Job vernünftig zu machen zu können und da supported und unterstützt zu werden, sondern insbesondere auch ein Umfeld haben, in dem sie sich wohlfühlen, wo es keine Konflikte gibt, die vielleicht irgendwie seit Jahren schlummern. Das heißt nicht, dass man immer Kollegen und Kolleginnen haben muss, wo man sagt, so ich will mal ein Gruppenkuscheln jeden Tag, weil das ist alles so wundervoll. So, das muss gar nicht sein und das wäre auch vermessen. Aber dass man auf jeden Fall einen guten professionellen Umgang miteinander hinbekommt, das ist eigentlich erstmal so das Wichtigste. Und da spielen natürlich total viele Themen mit rein. Da spielt einmal das Thema Führung natürlich ganz groß mit rein. Werde ich gesehen? Werde ich gewertschätzt? Kann ich mich entwickeln? Verstehe ich auch, was ich da eigentlich tue? Sehe ich den Sinn dahinter? Aber auch ein angstfreies Umfeld, ne, wo ich beispielsweise eine Fehlerkultur habe, wo auch meine Führungskraft im Zweifel immer sagt, oh, da habe ich einen Fehler gemacht und da wird mir nicht der Kopf abgerissen. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Aber auch zunehmend mehr dieses Thema, kann ich eigentlich in meinen Stärken und in meinen Ressourcen arbeiten? Weil dann macht es mir auch Spaß. Dann muss ich mich nicht verbiegen. Dann muss ich nicht außerhalb meiner Kraft- und Komfortzone arbeiten. Und das sind so viele Dinge. Aber eigentlich geht es immer darum, habe ich ein Umfeld, in dem ich das tun kann, was ich gerne mache und fühle ich mich dabei wohl? Und habe ich Menschen um mich herum, die mir wohlgesonnen sind, wo ich nicht das Gefühl habe, so, oh, ich kann mich nicht umdrehen, weil ich habe sonst ein Messer am Rücken oder es wird eher übereinander als miteinander.
Also Hede, mein Punkt ist ja immer, wenn ich sowas höre, dann und bei so vielen anderen, dann stelle ich mir mal vor, also wenn jetzt morgen tatsächlich ein Außerirdischer hier auf der Erde landen würde, ne? Und würde sich das so begucken, dann würde der doch im Zweifel sagen, ja, aber dann mach das doch einfach. Also ich meine, also warum macht ihr euch denn das Leben so schwer? Also ihr wollt doch alle zusammen irgendwas produzieren, dann seid doch einfach nett zueinander und geht partnerschaftlich miteinander um. Also warum macht ihr es denn nicht? Was würdest du dem denn antworten?
Erstmal würde ich sagen, oh, deine Frage ist so berechtigt. Also weil das ist einfach so. Und ehrlich gesagt arbeite ich auch ganz häufig genau mit diesem Bild, gerade in Veränderungsprozessen. Weil gerade wenn so zwei Teams zusammengelegt werden, ne, die miteinander gearbeitet haben, dann treffen wirklich teilweise zwei Kulturen aufeinander. Es ist wirklich wie Mars trifft auf Venus. Und weswegen das nicht funktioniert, ist zumindest ist das meine ganz persönliche Erfahrung, zu 99,9% keine böse Absicht von irgendeinem Menschen, sondern es ist ganz einfach so, dass Menschen total unterschiedlich ticken. Also wir haben unterschiedliche Werte, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, wir sind unterschiedlich sozialisiert, erzogen. Zusätzlich ist noch das Thema da, dass Generationen ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen auch an den Beruf haben. Und dann treffen diese ganzen Unterschiede aufeinander und man versteht sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Also es ist so, als würde der eine Deutsch und der andere Chinesisch reden, aber beide denken, sie reden Französisch. So. Also das heißt, keiner weiß eigentlich, was los ist. Und dann entstehen Missverständnisse und aus diesen Missverständnissen ist es ganz häufig so, dass dann Schlüsse gezogen werden wie, ich werde hier ja gar nicht gesehen. Oder der andere will mir was Böses, warum macht er das denn so? Der bremst mich aus oder der überfährt mich oder der hört mir nicht zu. So, und das ist wirklich, es geht in unserem Job wirklich darum, dieses Verständnis füreinander aufzubauen und dadurch wirkliche, echte Brücken zu bauen. Und einfach, also ich habe so häufig so Situationen, hatte ich jetzt gerade, dass irgendjemand dann zu seiner Kollegin, die vorher gesagt hat, so ja, und ich brauche dann aber einen genauen Plan, dass der sagte, mach dich doch mal locker, warum machst du das denn nicht? Und dann habe ich nur gesagt, ja, halt, stopp. Und dann sagte sie, ich kann das einfach nicht, ich kann dann nicht schlafen. So, ich kann dann nicht mehr schlafen. So. Und dann hat er sie angeguckt, wie, du kannst dann nicht mehr schlafen? Ja, ich mach das fertig, wenn wir vom Plan abweichen, ich kann dann nicht. Und dann sagte er, wie, aber wie, dich mach das fertig? Ist es doch nur ein bisschen improvisieren. Nein, für mich nicht. Und da solche Situationen habe ich so häufig und teilweise auch wirklich Anekdoten, wo ich dann denke, so herrje, also ich hatte zum Beispiel letztens eine Geschichte, da habe ich auch so gelacht, da sagte eine Führungskraft, ein ganz junger oder relativ junger, ganz dynamischer Typ, der sagte, also wir haben hier so eine Zeitverschwendung miteinander. Wir müssten mal wirklich so ein paar Sachen lassen. Also sowas wie in den Mails, sowas wie Hallo und Tschüss und Bitte und Danke und so. Also das ist doch wirklich total albern. Da können wir doch ganz effizient Zeit sparen. Und ich sah nur die ganzen älteren Kollegen und Kolleginnen, die da saßen und denen alles aus dem Gesicht fiel und die nur sagten, ja, aber so. Und das, da merkte man so, da trafen Welten aufeinander. Und das ist unser Job. Also das ist wirklich psychological safety, wenn wir mal diesen Begriff nehmen, diese Brücken zu bauen und über dieses Verstehen, warum macht die andere Person das, und Verstehen, die macht es in der Regel nicht, um mir was Böses anzutun, sondern weil sie einfach einen anderen Angang hat und es im Zweifel gar nicht merkt. Das ist eigentlich die Basis für alles, meiner Meinung nach.
Und selbst mit bester Absicht dann im Zweifel trotzdem noch irgendwie in irgendwelche Fettnäpfchen trifft. Und wenn du, um mal bei dem Bild der Sprache zu bleiben, das fiel mir eben ein. Da hat mir mal eine Kollegin erzählt, die hatte irgendwie eine Dienstreise nach Frankreich, natürlich vor Corona. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, warst du denn in Frankreich unterwegs? Sprichst du eigentlich Französisch? Und dann sagte sie, ich dachte schon. Und dann war ich so den ganzen Tag unterwegs und dann fiel mir irgendwann auf, ich dachte, ich hätte die ganze Zeit Französisch gesprochen, und dann fiel mir aber plötzlich auf, dass ich nur Deutsche mit der französischen Accent gesprochen habe. So. Und ich glaube, im übertragenen Sinne passiert das auch, ne, im Miteinander, ne, dass wir meinen, wir tun irgendwas im Sinne des anderen, aber leider dann doch nicht. Ne? Es hört sich so an, aber es ist dann leider nicht so. Ja, das ist spannend.
Ich zitiere nochmal eine Kollegin, die immer sagte, Common Sense, was ist das? Und dann Common Practice, was ist das? Und man denkt dann immer, ja, das, was ich als Common Sense sehe, das sehen die anderen doch auch. Ne? So ähnlich wie du vorhin gesagt hast, unter gesunder Menschenverstand, ist doch logisch. Ich meine, ist nicht schwer, das so zu machen. Nee, muss man drüber reden. Und das Zweite eben, ist es denn auch wirklich Common Practice? Und ja, wann und wie oft?
Ja.
Und da liegt so ein bisschen der Teufel im Detail. Und das hast du mit dem Beispiel eben super beschrieben, Hede. Also ich musste schmunzeln. Herrlich.
Und das ist übrigens auch dieses Beispiel nochmal auch mit Frankreich. Ich meine, solche Themen haben wir in dem Zuge der Globalisierung auch noch. Also wir haben unterschiedliche Generationen, unterschiedliche menschliche Bedürfnisse. Gott sei Dank ticken Menschen ja nun mal unterschiedlich. Ne? Dann haben wir aber auch durch die Globalisierung durchaus nochmal unterschiedliche Nationalitäten, die zusammenarbeiten. Also wir arbeiten seit Jahren viel für Airbus. Das ist teilweise auch, also ich finde das immer total klasse, wenn wir so einen Workshop-Mix haben, wo dann Franzosen und Deutsche zusammenarbeiten. Aber es ist da auch immer wieder so, dass man so merkt, so, ne, die Deutschen haben jetzt auch als Anekdote eine Agenda gemacht, die ist durchgetaktet. Um 9 Uhr passiert das, um 9 Uhr 1,3 Sekunden passiert das und um 9 Uhr 7,5 Sekunden das nächste. Und die Franzosen kommen eine halbe Stunde zu spät und sagen, oh, wie schön, euch alle wiederzusehen. Ich habe einen Kollegen im Flug getroffen. Worum wollte ich heute noch mal sprechen? So, und dann so geht's dann erstmal los. Mystery, und die haben auch, und die haben auch lange gebraucht, um da so ihren Weg mitzufinden und haben da auch viel gemacht. Und das ist aber einfach was ganz Wundervolles, wenn es dann passiert, weil die Stärken, die jeweils dahinter liegen, die sind natürlich immens, ne? Wenn man sie dem anderen lässt.
Oder man sagt einfach, jetzt ist mir das alles so viel mit diesen unterschiedlichen Typen, macht, was ihr wollt, ich sitze zu Hause im virtuellen Office, ich schalte mich nur ein und dann habe ich das auch irgendwie erledigt. Ne? Das wollen wir ja heute eigentlich ausräumen, dass es so auch nicht geht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere manchmal auch verzweifelt in diesen Komplexität und unterschiedlichen Sichtweisen und dann auch noch irgendwie virtuell.
Wir haben ja sogar, also ich hatte mich erst gewundert, als wir mit den Airlines innerhalb der Lufthansa Group zusammenwuchsen, also insbesondere natürlich mit der Austrian und mit der Swiss, bekamen wir ein interkulturelles Training. Und ich so, hä? Also ich meine, ich hatte das ja verstanden, dass ich das mal gemacht habe, als ich für asiatisches Produkt auf den Strecken da zuständig war. Aber jetzt mit der Schweiz und mit Österreich. Aber ja, natürlich hat dann dieser wunderbare, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber dieser wunderbare Trainer so schön diese Unterschiede rausgearbeitet mit uns. Und das war für alle Beteiligten so ein Eye-Opener, weil wir natürlich jetzt im Nachhinein dann so viel verstanden haben, ne, warum so bestimmte Dinge einfach nicht funktioniert haben oder warum wir das wahrscheinlich falsch verstanden haben und so weiter und so fort. Und das hat uns wahnsinnig geholfen, da näher zusammenzurücken. Also ganz, 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 ganz wichtig.
Und ich finde, das ist auch nochmal so eine schöne Brücke, weil da sieht man, da hat man wirklich unterschiedliche Sprachen, ne, und unterschiedliche Nationen. Aber das Gleiche passiert mit Menschen, die, keine Ahnung, in Hamburg in unterschiedlichen Stadtteilen leben. So, da passiert einfach das Gleiche. Und es ist wirklich immer, egal auf welchem Level man arbeitet, immer total wichtig, diese Toleranz füreinander zu entwickeln. Aber das kann man eben nur, wenn man versteht, was steckt dahinter, was sind die Beweggründe, was braucht der, die mein Gegenüber. Und wir reden immer von bedarfsgerechter Kommunikation. Also, dass wir nicht davon ausgehen, dass das, wie wir gerne hätten, dass mit uns kommuniziert wird, das Maß der Dinge ist, sondern dass wir eher gucken, wer ist mein Gegenüber und was braucht die Person, um mich richtig verstehen zu können. Also, dass man so darüber auch spricht, so Hypothesen bildet. Und das ist eigentlich, finde ich, immer ein ganz schöner Ansatz, da so ranzugehen.
Du hast vorhin gesagt, Hede, Psychological Safety. Und Uta und ich, wir hören das natürlich auch regelmäßig irgendwie beim Lesen, in Gesprächen mit Kollegen und so. Da würde ich nochmal ganz gerne einhaken. Ist das denn in der Summe Psychological Safety? Kannst du es nochmal so auf den Punkt bringen in aller Kürze? Weil ich glaube schon, dass es interessant ist, sich damit jetzt auch gerade heute nochmal mehr zu beschäftigen.
Absolut, absolut. Also das ist natürlich noch ein bisschen umfassender, Psychological Safety. Das ist aber ein ganz, ganz großer Punkt. Und aus meiner Erfahrung ist, dass wenn ich mich als Mensch wohlfühle in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, dann ist das die Basis für so ziemlich alles. Also dann kann ich auch beispielsweise Arbeitsaufgaben anders nehmen, die mich irgendwie besonders herausfordern. Oder ich kann Konflikte oder auch mal eskalierende Situationen mit anderen Teams ganz anders nehmen, wenn ich grundsätzlich das Gefühl habe, ich bin hier in einem Raum, in dem ich geschützt werde, in dem ich beispielsweise auch meine Führungskraft im Rücken habe, die für mich einstehen würde, wenn ich jetzt irgendwie auch mal einen Fehler machen würde. Oder ich wüsste, dass mein Team mir nicht irgendwie an meinem Stuhl sägt, sondern da wäre und mich unterstützt. Also das heißt, dieses sich menschlich aufgehoben fühlen, das Familiäre, das ist der eine große Punkt. Und der zweite große Punkt ist eben, wie ist so die Gesamtkultur geprägt? Also wenn ich beispielsweise in meinem Team einen super Teamzusammenhalt habe und das läuft alles, ich muss aber beispielsweise jeden Montagmorgen in ein Meeting, wo ich weiß, da herrscht so eine Kultur, wo man sich gegenseitig richtig auseinandernimmt und erstmal daran arbeitet, herauszufinden, wer eigentlich einen Fehler gemacht hat und nicht guckt, was machen wir denn jetzt damit, was können wir daraus lernen, und toll, dass wir diese Chance hatten, daraus zu lernen. Das ist so der zweite große Block. Also das eine ist einmal in meinem direkten Umfeld mit meiner Führungskraft, mit meinen Mitarbeitern, Kollegen und Kolleginnen, und das zweite dann halt eben im Gesamtkonstrukt. Und wenn man da gut aufgestellt ist und auch als Führungskraft beispielsweise gut im Kontakt ist mit seinem Team, dann kann man auch mal drüber sprechen, wenn jemand sagt, ich mache hier eine Aufgabe, damit bin ich total überfordert. Ich habe jeden Morgen Angst, zur Arbeit zu kommen. Aber das kann man natürlich nur sagen, wenn die Grundlage, wenn die Basis dafür da ist. Und da sind wir bei einer gesunden Unternehmenskultur, beim gesunden Miteinander, bei einem wertschätzenden Führungsstil. So. Und wir arbeiten da ganz viel einfach natürlich auch mit dem Thema neue Führung. Was braucht es denn heute? So, weil man einen Arbeitsvertrag hat, in dem drin steht, ich bin Führungskraft, ist das trotzdem heutzutage nicht mehr so, dass man als Autoritätsperson auch wahrgenommen wird, sondern es braucht einfach eine gute Beziehungsgestaltung. Dann habe ich auch die Chance, mit meinem Team erfolgreich zu sein. Das ist natürlich immer so was dann auch ganz eng zusammenspielt.
Also ich stelle mir das ja insofern immer so schwierig vor, wenn ich das so betrachte im Alltag, dann ist es ja oft so, dass, wenn man jetzt mal so Karrieren betrachtet, ne, dass da Führungskräfte heranwachsen. Und ich rede jetzt ein bisschen natürlich wie die Blinde von der Farbe, weil ich selber gemütlich in Anführungszeichen auf der Mitarbeiterebene sitze, ne? Aber in der Regel ist es ja so, dass Menschen dann halt mal hierhin und mal dahin in einem Konzern springen, verschiedenste Aufgaben übernehmen, aber sagen wir mal da natürlich auch inhaltliche Expertisen entwickeln. Und dann heißt es irgendwann so, und jetzt bist du quasi reif, jetzt kannst du dann mal ein Team übernehmen und so weiter und so fort. Aber wer sagt denn jetzt, dass sich dieser Mensch persönlich entwickelt hat? Also wer hat denn gecoacht, für sich selbst eine gute Führung zu übernehmen? Ist der dazu in der Lage, damit er dann auch in der Lage ist, andere Menschen zu führen? Also was beobachtest du denn da in den Unternehmen, wie die Menschen, die dann Führungskräfte werden, unterstützt werden und dahin entwickelt werden?
Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, auch heute noch, das muss ich einfach sagen. Also die großen Konzerne, die haben mittlerweile das in der Regel einerseits begriffen, wie wichtig das ist. Sie haben natürlich auch durchaus Assessment Center so konzipiert, auch für weiterführende Karriereschritte, dass man eben auch ganz, ganz klar eben genau dieses Thema Führung und Führungsstil da auch mit einbringen muss. Das ist da mittlerweile gang und gäbe. Und trotzdem ist es so, dass da natürlich auch einfach immer Menschen auch mit durchrutschen, die sich dann gut verkaufen können in so einem Moment, die aber vielleicht eigentlich eher für eine Fachexpertenkarriere gut geeignet wären, aber nicht zwangsläufig als Führungskraft. Das passiert immer noch mal wieder. Und bei den mittelständischen Unternehmen erlebe ich das halt immer, es hat auch ein bisschen was mit der Geschäftsführung zu tun. Habe ich eine Geschäftsführung, die sagt, mir ist das total wichtig, ich möchte eben genau das hier. Ich habe einen Kunden, da bin ich jetzt schon seit 11 Jahren, mache ich da die gesamte Führungskräfteentwicklung. Und das ist ein großer Mittelständler, also eine Großkanzlei. Und die machen wirklich ganz konsequent so viel Führungskräfteentwicklung. Die machen immer so ein 9-tägiges Programm für Nachwuchsführungskräfte und die bleiben dran. Und wenn jemand wirklich ein Thema hat, dann kriegt der sofort Hilfe und Unterstützung durch Coaching. Die haben jetzt einen Veränderungsprozess. Die haben ganz, ganz viel angeschoben, ganz, ganz viel Möglichkeiten geboten. Aber das liegt halt eben daran, dass die Personen, die da verantwortlich sind, denen liegt das am Herzen. Die haben das erkannt. Insofern, das ist wirklich sehr unterschiedlich, wobei ich auch immer ich bin normalerweise eher so, dass ich sage, ne, jeder darf auch sich in seinem Rahmen entwickeln. Aber bei einer Sache habe ich so einen inneren Widerstand, wenn jemand sagt, ich bin super so wie ich bin, ich muss überhaupt an gar nichts mehr arbeiten. Das ist da der Moment, wo ich dann auch mal denke, Moment, ne, so dieses, ja, ich kann das alles schon. Dann denke ich immer, kennen oder können, wow. Das sind bei mir zwei Superman. Ganz unterschiedliche, genau. Ja. Und da werde ich dann auch mal ein bisschen, da geht so meine innere Kriegerin, die wird dann mal so, dass ich so denke, ist ja alles gut und schön, kannst du für dich ja auch so machen, aber du hast Verantwortung für Menschen. Und da ist für mich eine Grenze erreicht. Und für mich ist der wichtigste Schritt bei Führungskräften auch eben, um so eine Unternehmenskultur gestalten zu können, ist das Thema Selbstführung. Erstmal an die eigene Nase fassen, selber gucken, wie wirke ich eigentlich? Was tue ich da eigentlich? Was bewirke ich auch bei anderen Menschen? Und also ich hatte mal einen Coaching-Klienten, das war so für mich das Krasseste, was ich hier erlebt habe. Der sagte, ja, ich verstehe das immer nicht, alle sind immer so verängstigt und so. So, und dann habe ich gesagt, okay, wie ist das denn? Ja, ich merke das auch immer gar nicht. Und dann habe ich mit dem angefangen und habe gesagt, okay, wenn dein Gegenüber demnächst Schweißperlen auf der Stirn hat, die Tränen laufen und so hektische rote Flecken da sind, dann könnte das sein, dass das gerade jetzt ein Notfallprogramm ist. Ah ja, da kann ich ja mal drauf achten. So, also auch sowas gibt es noch, ne, dass solche Menschen, die einfach null Feingefühl haben, null Gefühl haben, und das ist ja gar nicht, also es ist ja gar nicht ein Vorwurf, den ich da mache, sondern das ist einfach das Talent, das an anderer Stelle liegt in der Regel. Aber wenn so jemand Führungskraft wird, dann ist das in der Regel, finde ich, unverantwortlich. So. Aber der hat sich selber, also der ist immer selber gekommen und hat gesagt, so, ich komme hier irgendwie nicht klar, ich brauche hier mal Hilfe. Und das ist für mich schon mal was, dann denke ich so, ja, guck mal, das finde ich super. Und dann kann man da auch rangehen. Und das war jetzt natürlich ein bisschen überzogen, allerdings nicht so viel überzogen, spannenderweise. Und das ist das Entscheidende, also wirklich selber bei sich anfangen und das dann eben auch teilen, sich auch so mutig sein, sich mal ein Feedback einzuholen und zu sagen, so wie wirklich denn, habt ihr das Gefühl, steht hier unter Druck, was braucht es denn, damit ihr ja alle zufrieden arbeiten könnt? Also das ist auch immer wieder dieses Kulturthema und das hat was mit Haltung zu tun. Wie ist meine innere Haltung?
Ja, ja.
Und was ich spannend fand in der Studie, die meisten kennen ja auch diese Gallup-Studie, die inhaltlich mit HR arbeiten. Das ist ein Institut, was wirklich jährlich abfragt, wie fühlen sich Mitarbeiter und welchen Effekt hat Führung und worum geht es da eigentlich? Und da sind auch die Themen mit drin, die du gerade beschrieben hast, Hede. Und am Ende fand ich immer gut, was unterm Strich dabei auch rumkommt. Also das eine ist das Wohlfühlen, aber das andere, es hat auch wirklich rechnerisch 13% mehr Effizienz, mehr Ergebnis. Und das bringt die Unternehmen ja auch weiter. Wir rennen manchmal nach 1-2% Verbesserung von Margen. Wenn ich aber dann sehe, dass über eine andere Form von Führung und eine andere Haltung und einem anderen Miteinander man es dann doch schafft, auch noch mehr rauszuholen, dann ist es doppelt interessant, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen und es eben dann nicht nur Shishi, wie vielleicht einer, wie dieser Manager, den du eben beschrieben hast, vielleicht unterstellen mag, sondern dass es dann auch wirklich in Heller und Pfennig sich irgendwo auszahlt, auch wenn man das jetzt nicht auf jeden Euro runterrechnen kann.
Und man kann das sogar teilweise runterrechnen. Es gibt da durchaus Studien zu. Wir haben auch damals ein größeres Projekt gemacht und das, wo man ganz genau gut hingucken kann, ist das Thema Krankenquote. Und es gab mal eine Studie, ich glaube von VW, die ist auch schon wirklich ein paar Jahre her, und da haben sie herausgefunden, dass die Führungskräfte ihre Krankenquote in der Regel mitnehmen. Das heißt, die hatten dann eine Krankenquote von, was weiß ich, 8%, haben einen Bereich übernommen, der im Normalbereich war von 1,52% vielleicht und hatten nach 2 Jahren wieder ihre 8%. Also das ist wirklich so, dass das im Schnitt, dass man sagen kann, das ist, hat 1:1 eben mit dem Thema Führung zu tun. Und bei Krankenquote, das kann man ja durchaus auch wirtschaftlich messbar machen. Ne? Absolut.
Und am Ende wirkt es auch nur dann, wenn es authentisch ist. Also nur für eine Quote oder nur für eine Rechnung macht es eh keinen Sinn, auch da wieder eine Führungskraft zu sein, muss aus einem selber rauskommen und man muss es auch mögen, um es auch wirklich gut zu machen. Ne?
Also ich könnte mir ja vorstellen, dass da tatsächlich durch den Generationenwechsel ganz viel passieren wird, und weil du das eben auch angeschnitten hast, vielleicht kannst du uns zum Thema Generationen noch mehr erzählen.
Total gerne, weil das ist wirklich gerade ein Thema, das habe ich selber, glaube ich, das erste Mal so vor 4-5 Jahren irgendwie auf dem Parkett gehabt und habe so gedacht, Mensch, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen hingucken so. Und mittlerweile ist das so, dass alle meine Kunden anrufen und sagen, wir müssen unbedingt ganz, ganz, ganz dringend, wir müssen hier was erarbeiten, wir brauchen ganz dringend Konzepte. Es wird irgendwie höchste Zeit, dass wir hier was machen, weil den Unternehmen die Teams gerade wirklich teilweise aus diesem Grund ein bisschen um die Ohren fliegen. Und weil es so schwierig ist, junge Nachwuchskräfte zu halten, also die wirklich auch bleiben, ne? Weil die gucken einfach auf was ganz anderes. Und wir haben aktuell nicht die Problematik, sondern einfach das Phänomen, dass die Babyboomer, das sind so die so bis 1964 geboren sind, etwa, so ganz grob, dass die jetzt alle so langsam in Rente gehen in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und das ist so das sind die geburtenstärksten Jahrgänge. Und das heißt, so die ganzen alten Hasen, die sind so langsam, dass sie quasi sich austauschen. Und jetzt haben wir gerade genau diesen Clash, dass aber eben trotzdem noch wahnsinnig viele da sind aus der Generation. Und das sind so die alten Hasen, die man so kennt, ne? die legen so ganz viel Wert, also, oder anders, das sind so Nachkommen von Kriegserfahrenen, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Die sind ins Berufsleben gekommen, da war es beispielsweise, waren dann noch solche Sprüche ajour wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ne? Oder solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst.
Was uns nicht umbringt, macht uns nur noch härter.
Genau, genau. Und die sind nun in eine Arbeitswelt gekommen, wo das vollkommen klar war, die Älteren sind mit Respekt zu behandeln und höflich, egal wie ich die finde. Mein Chef hat eine Schulterklappe, also der hat hier, ne, das Siegel Chef, dann ist der auch Chef, so, da wird auch gibt's keine Widerworte.
Respekt, genau.
Genau, und allein schon dieses Thema, wie kommuniziere ich eigentlich? Ne? Also auch, also ich meine, ich weiß noch, wie ich damals von meiner Ausbilderin gequält wurde, als ich meine erste Ausbildung gemacht habe und immer wieder lernen musste, wie viele Zeilen müssen jetzt genau zwischen dem Adress und dem Betreff, und dann muss das Datum muss dann da und so. Und heutzutage, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob die jungen Generationen überhaupt in ihrem Leben schon mal einen Brief geschrieben haben. Warum eigentlich auch so, ne? Also das heißt so, das ist aber so, dass so sind die ins Berufsleben gekommen. Die Generation, die danach kam, das waren die, ist dann die Gen X, ne? Es gibt also, man habt vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Das sind so die Schlüsselkinder, die Generation Golf. Ne? Das sind so ganz klassische Begriffe. Die waren so in der Zeit, als die Familiensysteme teilweise sich aufgebrochen haben, ne? Als die Mütter angefangen haben, auch zu arbeiten. Also das heißt, Schlüsselkinder, die sind dann nach Hause gekommen, war keiner da und haben sich ihr Mittagessen selber gekocht. Und die sind so, und das ist noch so die Atari- und Walkman-Generation. Also die wissen noch, wie eine Kassette und ein Bleistift zusammengehören.
Ich weiß das zum Beispiel.
Ja, ich auch. Ja. Ich auch. Stundenlang vom Radio gesessen und geguckt, wann kann ich mein Lieblingslied so aufnehmen, dass es ohne Störung.
Ja. Ja.
Also das heißt, so, das ist die Generation. Die sind wiederum ganz stark geprägt noch von den Werten der Babyboomer, sind aber so, dass sie halt schon mitgenommen haben, so ich kann hier meine Arbeit machen, ich möchte aber vielleicht trotzdem Familie. Das heißt, das sind häufig so ganz stark angespannte Familiensysteme, die dahinter stehen, weil die gerne alles unter einen bringen wollen. Die haben dann wiederum die nächste Generation aber ganz stark mit geprägt, also einmal die Babyboomer schon. Das ist so die Gen Y, das ist so die sogenannte Spaßgeneration. Da war schon, das waren schon die Social Media Geschichten aktiv, also die sind schon mit Handy aufgewachsen beispielsweise. Das ist die sogenannte Gen Y. Die wurden zu Hause schon, da wurde nicht gesagt, solange du deine Füße, sondern du erzähl doch mal, was hast du eigentlich, ne? Was möchtest du eigentlich, wo möchtest du denn gerne, dass wir in den Urlaub hinfahren? Disneyland, ah ja, klar, dann fahren wir nach Disneyland, natürlich, ne? So nicht in unseren, mit unserem Wohnwagen an die gleiche Stelle, wo wir schon immer die letzten 20 Jahre hingefahren sind. Das heißt, die sind schon mehr einbezogen worden, ne? So, da hieß es so, du kannst genau das machen, was du gerne möchtest. Hauptsache, du achtest gut auf dich. Hauptsache, es macht dir Spaß, ne? Und lass dir nichts anderes erzählen. Das ist schon die Generation, wo die Eltern zu den Lehrern gegangen sind und gesagt haben, und ich bin jetzt sehr despektierlich gerade, und gesagt haben, so, ja, mein Kind hat hier eine 5, das kann ja nicht wahr sein.
Mein Kind ist hochbegabt.
Genau, genau. So, ne? Also das heißt, die Kinder sind gar nicht dahin gegangen, dass sie mit Niederlagen vielleicht selber umgehen mussten, sondern ne, da wurde im Zweifel auch einfach gesagt, und lass dir nichts anderes einreden, du bist super so, wie du bist. Also sehr ressourcenorientiert erzogen. Und da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das mit den Babyboomern übereinander stimmt. Ne? Die sagen so, bisschen mehr Respekt und Demut. So, und die Babyboomer sind dann so, dass sie ja in der Regel die Elterngeneration durchaus sind. Aber trotzdem ist das was anderes mit den eigenen Kindern oder mit jungen Kollegen und Kolleginnen. Und jetzt ganz aktuell kommt die Gen Z dazu. Die wird auch genannt Generation Merkel. Die kennen nämlich nur Merkel als Bundeskanzlerin.
Ja, finde krass,
ich auch total witzig.
Ja, Hammer.
Ja. Genau, die wollen alle YouTuber und Influencer werden. Das ist das neue Berufsbild, ne, das so erscheint. Und die sind aber natürlich auch nochmal ganz anders geprägt. Die haben so Fridays for Future beispielsweise mitgekriegt. Ne? Der Brexit ist bei denen Thema. Wie gesagt, nur mit Smartphones aufgewachsen. Und ganz spannend ist auch die Generation, die jetzt mit der Corona-Erfahrung ins Berufsleben starten wird. Und da wird auch nochmal eine ganze Menge passiert sein. Und das ist so das, wenn man sich das so vorstellt, dass diese unterschiedlichen Generationen jetzt auf einmal ne, zusammenarbeiten sollen und ihren Weg finden sollen. Da ist doch klar, dass da erstmal Unverständnis und Konflikte entstehen. So. Und da geht es aber auch darum, wieder Brücken zu bauen. Und häufig ist es so, wenn dann eine Brücke da ist, dann passiert sowas. Ich hatte jetzt so eine größere Veranstaltung, da schrieb dann eine Online-Veranstaltung, da schrieb eine der Teilnehmerinnen, ich bin so glücklich, bei mir geht's viel besser, seitdem ich meine junge Kollegin da habe, weil ich hatte die ganze Zeit immer so zu kämpfen mit diesen ganzen Online-Geschichten und diesen ganzen, alles, was ich am Rechner jetzt neu machen muss. Und jetzt habe ich eine junge Kollegin und die erklärt mir das alles und seitdem geht's mir wieder gut. Davor war ich völlig am Rand meiner Kräfte. So. Also so kann's gehen, ne?
Mhm. Da sind wir wieder beim Cross-Mentoring, ne, Dörte?
Absolut. Da habe ich jetzt auch gerade an die Kate Keppeler gedacht, die wir zuletzt hier im Podcast hatten. Oh, ja. Jetzt läutet die Kirche bei Hede.
Oh, heißt das was, Hede?
Also häufig werde ich gefragt, sollen wir auflegen, klingelt es bei dir, wo ja, ich mal genau. Sage, also da kann ich echt ganz schlecht abnehmen jetzt. Das ist schwierig an der Stelle.
Naja, aber wenn ich jetzt zurück zu den Generationen, auch das hat vielleicht mit Kirche zu tun, nein, Spaß beiseite, wenn man jetzt an Werte und daran denkt, wie nähern sich dann jetzt diese Generationen an? Und wie macht ihr das dann jetzt in den Workshops? Was empfehlt ihr dann den Teams und wie schaffen die diesen Perspektivwechsel? Weil wenn man mehr weiß voneinander, dann kann man, so wie du es eben auch im ganz Positiven beschrieben hast, ja auch ganz anders miteinander umgehen. Lass uns doch mal reingucken in deine tägliche Arbeit.
Sehr, sehr gerne. Also das ist eigentlich nicht viel anders als das, was wir vorhin besprochen haben. Also wir versuchen einfach, das als ein weiteres Element zum Thema Verstehen mit einzubringen. Also eigentlich geht es immer um ein gegenseitiges Verständnis. Und dieses Verstehen, das geht einmal darüber, um eine Austauschplattform zu ermöglichen, um zu sagen, das ist mir aber wichtig. Und das ist ja häufig so, dass es diese Plattform gar nicht gibt, sondern es werden dann Leute zusammengesetzt, die sitzen auf einmal in einem Büro und sollen dann sich miteinander austauschen. So. Und jeder ist natürlich mit seinen Vorstellungen dort dann angetreten bei dem Job. Und man sitzt da und macht es so, wie man es immer gemacht hat. So. Und jetzt hat ein Babyboomer alle seine neuen jungen Kollegen und Kolleginnen auf die gleiche Art und Weise eingearbeitet, hat vielleicht immer so einen Ordner dahingestellt, hat gesagt, liest dir erstmal unsere Regeln durch, dann guck dir erstmal unsere Server-Ordner-Struktur in Ruhe an. So. Und dann sitzt da irgendjemand aus der Gen Z und sagt, ja, was macht ihr euch? Also, was soll ich denn hier machen? Was kann ich denn beitragen? Ich möchte ja gerne ein bisschen Sinn reinbringen. Und dann sagt die Babyboomer, ja, Moment, wie Sinn? So, also erstmal musste die das hier ein bisschen verdienen. Ja, aber ich, das kann ich doch alles googeln, was hier steht. Das muss ich mir ja nicht in Ruhe durchlesen. Da kann ich ja die Essenz eben auch rausgoogeln. Und dann knallt es schon aufeinander häufig. Und dann sagen die Babyboomer, es ist wirklich so unverständlich. Es ist überhaupt gar keinen Respekt mehr. Und also da wollen die alles wissen. Dabei, also ich musste mir das jahrelang verdienen. Mein Wissen gebe ich doch nicht einfach so preis. Und die aus der Gen Z sagen, ja, also dann halt nicht. Dann muss ich da halt irgendwie anders rankommen. Und das ist so das, wo wir dann wirklich daran gehen und sagen, okay, wie ist es denn? Und eben auch diesen Dialog fördern, Feedback fördern, aber eben auch sagen, was brauchen wir denn jeweils und wie können wir Schritte aufeinander zugehen? Und das ist das gleiche Spiel, wenn wir über unterschiedliche Bedürfnistypen reden, wenn wir über unterschiedliche Nationalitäten reden, ist es genauso, dass wir eben hier dann über unterschiedliche Generationen reden. Und natürlich sind das jetzt Schubladen, das ist ganz, ganz wichtig. Also natürlich sind Menschen alle total individuell und nicht in so eine Schublade zu pressen an der Stelle, Gott sei Dank. Aber diese Schubladen mal aufzumachen und darüber ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ne, wie du eben sagtest, Uta, ja, das, ich hatte auch noch eine Kassette und einen Bleistift. Alleine darüber kann man dann ja auch einfach anders.
Ja, danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ich fand auch, es war sehr schubladenmäßig. So, ich dachte so, wie viele haben jetzt als Zuhörer gedacht, nein, so bin ich nicht, ich bin da auch geboren, aber ich mache das ganz anders. Man muss diese Schubladen wahrscheinlich einfach ansetzen, um es zu überspitzen und dann zu einem Ergebnis zu kommen, oder?
Ich finde, das ist immer eine ganz gute Sache, weil Schubladen machen ja auch ein bisschen Spaß. Und also der erste Schritt ist ja auch erstmal über sich selber ein bisschen zu lachen. Ne? Und ich passe so derartig in, also ich bin Gen X, ne, 78er Jahrgang, ich passe so derartig in meine Schublade, also dass ich teilweise dann schon denke, oh ey, verflixt. Also ich hatte jetzt sogar eine Midlife-Crisis mit Anfang 40. Also als wie vorher mit so einem Knopf geplant. Also insofern, es hilft aber eben auch, und das ist ganz wichtig, immer wieder zu sagen, so, ich gleich das mal ab, passe ich da rein oder passe ich da nicht rein, so. Aber es hilft eben auch, um es mit ein bisschen Augenzwinkern zu betrachten. Und das ist übrigens für unsere Arbeit auch total wichtig, dass wir nicht so bierernst sind, sondern dass es auch ein bisschen Spaß macht und man sich mal selber auf die Schippe nehmen kann. Das ist übrigens auch Psychologie oder Psychological Safety an der Stelle, dass man auch mal gemeinsam lachen und Spaß haben kann. So. Und die Dinge nicht zu sehr problematisiert. So häufig ist es ja so, dass man sagt, okay, ich bin total schrottgenervt. Und man kann auch mal zu einem Kollegen sagen, weißt du was, du gehst mir so auf den Senkel heute. So, wenn man eine Basis hat, total, dann kann man das auch mal stehen lassen. Ja, klar. Das ist auch okay.
Der Weise nah, der darf dann mal. Mir fiel gerade noch ein, Stichwort Midlife-Crisis. wenn ich auf Generationen schaue, dann muss man ja auch sagen, jetzt unabhängig davon, von diesen ganz spezifischen Generationen, wo Jahreszahlen hinterstehen, ist es ja auch so, dass man in jedem Lebensalter in einem anderen Lebensabschnitt ist, logischerweise, ne? Und ich wundere mich immer wieder, dass die Unternehmen so wenig nicht nur Rücksicht nehmen darauf, sondern auch das für sich nutzen, ne? Also welcher Mensch jetzt in welchem Lebensabschnitt ist. Denn es ist ja klar, dass dass ein Mensch, der in seinen 20er Jahren ist, noch hoffentlich wenig konditioniert ist, mit wenig schlechten Erfahrungen versehen, in Aufbruchsstimmung, pioniermäßig für neue Ideen kämpfend. Und das ist einfach, wenn man in seinen 30ern, in seinen 40ern, in seinen 50ern ist, geschweige denn in seinen 60ern, einfach auch, ist es natürlich eine andere Sicht auf die Dinge, logischerweise, weil man so viel Erfahrung gemacht hat, weil man eine andere Lebenssituation hat, vielleicht dann irgendwann mit Kindern, mit Familie, irgendwann in den späteren Jahren mit pflegebedürftigen Eltern. Das sind ja alles auch Belastungen, die dazukommen. Aber ich glaube, dass man auch unterschiedliche Aufgaben tatsächlich hat, ne? Also in den jungen Jahren wirklich dieses, das Neue erobern, für das Neue kämpfend und irgendwann übergehend in dieses eher Bewahrende, dieses aus seiner Lebensweisheit heraus Unterstützende und so weiter und so fort. Ja, da würde ich gerne nochmal deine Meinung dazu hören, Hede.
Das finde ich ein total spannender Punkt. Ich habe mich damit noch gar nicht so intensiv also wirklich so mit dem Blickwinkel beschäftigt, weil das, glaube ich, automatisch immer mitspielt. Also das war bloß bei mir noch gar nicht im Bewusstsein, dass wir das so tun. Da stecken natürlich immense Chancen drin. Und wie wir damit arbeiten, ist vielleicht arbeiten wir damit aber aus einer anderen Brille, weil wir arbeiten ganz, ganz viel mit Stärken, also mit Stärkenorientierung. Dass wir halt einfach gucken, welche Stärken stecken dahinter, und die sind sicherlich einmal rund angelegt in uns Menschen. Da arbeitet ja eben auch dieses Gallup-Institut wahnsinnig viel mit so einem Clifton Strengths, dass man einfach mal guckt, dass man einen Stärkentest macht, mal guckt, ne, wo habe ich meine größten Stärken, lebe ich die eigentlich? Und diese Stärken, die sind in der Regel so, dass sie sich einfach nochmal verstärken auch, einfach je mehr Erfahrung ich damit mache. Und ich glaube, das ist das, weswegen wir das gar nicht nochmal in eine andere Dimension geben. Aber diese Stärken, gerade auch dieses Bewahrende beispielsweise, das ist etwas, was auch immer noch in Teams zu wenig, also es wird zu wenig stärkenorientiert Aufgabenverteilung gemacht oder auch so eine, so Diversity in Teams mal so zu gucken, dass man wirklich verschiedenste Generationen, verschiedenste Bedürfnisse zusammenpackt, um dann einfach die Aufgaben eben auch bedarfsgerecht und stärkengerecht zu verteilen. Und das, manche Firmen fangen langsam damit an, sich danach auszurichten. Und trotzdem ist es so, dass viele immer noch in ihren alten Mustern bleiben und sagen so, ne, wir haben hier unsere Abteilung und hier müssen alle alles machen, damit es gerecht ist.
Genau, also, schlimm.
Schlimm. Und dieses Thema Gerechtigkeit ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Weil gerecht ist es, klar kann man jetzt, also das ist das Gleiche, wie wenn man sagt, gerechterweise müsste jedes Teammitglied ein gleich langes Mitarbeitergespräch führen. Totaler Quatsch, ne? Die einen sagen, oh Gott, ich muss jetzt eine Stunde da mit meinem Chef oder meiner Chefin sitzen, was soll ich denn da alles reden? Und die nächsten sagen, ich habe nur eine Stunde, da habe ich ja noch nicht mal, ich habe doch so viele Themen. So, und da auch da geht es ja wieder darum, einfach bedarfsgerecht, stärkengerecht, ressourcengerecht, ne? Und ich glaube, das ist häufig noch so dieses Denken, wir müssen fair, wir müssen gerecht, wir müssen die Arbeit so verteilen, anstatt zu gucken, wir uns mal gucken, wer kann denn eigentlich was besonders gut und ist deswegen mehr in seiner Freude.
Ja, und vielleicht, wer möchte auch was gerne machen? Also eine bewusste Frage bringt vielleicht auch eine bewusste Antwort und man ist dann ganz überrascht, weil der Kollege sich für etwas begeistert, was man ihm vielleicht nie zugeschrieben hätte und lernt sich auch nochmal neu kennen dann, ne?
Also ich meine, man hört ja immer so von diesen, hier von Frederic Laloux, der diese neuen Arbeitsformen beschreibt, New Ways of Working, wo halt so in so ganz neuen Systemen die Teams sich wirklich selbst organisieren und quasi ja in der Gemeinschaft auch festlegen, wer was verdient und so weiter. Das ist ja für uns also absolut noch total undenkbar. Und aber auch gemeinsam eben schauen, wer kann was machen, wer sollte was machen, wer braucht gerade auch vielleicht welche Unterstützung, weil eben Kinder gekommen sind oder man sich um die Eltern kümmern muss oder ein Freund gestorben ist oder. Ich glaube, wenn wir mal an so einem Punkt kommen, dann wird's auch wirklich leichter, ne? Also wenn das mehr zum Selbstverständnis geworden ist.
Ich glaube auch, ich habe da, also ich bin total dabei, dass das eine ganz, dass es neue Arbeitsformen darf. Das, was da so beschrieben wird, ist ja immer ein Extrem an Arbeitsformen. Und wo ich da, also weswegen ich da noch sehr vorsichtig drauf gucke und das gerne noch beobachte, ne, weil ich habe die Weisheit ja nun auch wirklich nicht mit Löffeln gegessen, ist, dass ich aber eben auch viele Menschen kenne, die total wenig Lust darauf haben, Verantwortung zu übernehmen, die total wenig Lust darauf haben, zu gestalten, sondern die sagen, ich hätte gerne eine Ansage, was muss bis wann, wie fertig sein. Und wenn ich das kann, dann komme ich in meine Kraft, so arbeite ich, so fühle ich mich am sichersten, so fühle ich mich am besten. Und ich weiß nicht, ob für alle Menschen Typen und Bedürfnisse wirklich diese Arbeitsform immer so das glücklich machende Element ist. Also ich kann mir vorstellen, dass wir auch immer noch Menschen haben, die gerne in einem Umfeld arbeiten, wo sie wirklich ganz konkret geführt werden. Und das ist das, wo ich immer so denke, so die neuen Arbeitsformen, die funktionieren ganz sicher super und da kann man ganz, ganz viel machen. Aber ob die wirklich alle Menschen in ihren Bedürfnissen abholen, das glaube ich eben nicht.
Absolut, ne? So. Absolut. Aber auch das ist ja dann einfach nur ein Bedürfnis, dem man dann gerecht werden kann. Aber ich sag mal, es braucht ja immer Extreme, haben wir ja eben schon festgestellt, wie auch mit den Schubladen. Und das ist dann eben auch eins. Und wenn wir jetzt, und das finde ich auch, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit, wenn wir mal gucken, unser philosophischer Gast sagte ja neulich, wir kommen ja aus einer Welt, über Jahrhunderte muss man sagen, wenn nicht Jahrtausende, sehr stark patriarchalisch geprägt natürlich, die sehr individualistisch geprägt ist. Ne? Also jeder schaut letzten Endes auf sich und kämpft da so sich durchs Leben, während ja eigentlich diese Gemeinschaft, die noch die alten Griechen gelebt haben, die ist irgendwie darüber abhanden gekommen. Ne? Und jetzt hat man das Gefühl, man kehrt doch wieder so ein bisschen mehr sich der Gemeinschaft zu, wo aber auf der anderen Seite die Berücksichtigung des Individuellen extrem wichtig ist. Und das, ich glaube, da muss man sich erstmal wieder zurechtfinden zwischen all diesen Begrifflichkeiten. Und was bedeutet das denn jetzt eigentlich und so weiter und so fort.
Ja. Das stimmt, aber ganz vereinfacht gesagt finde ich, dass da hat er total recht mit, dass es so ist. Aber das ist ehrlich gesagt das, was wir seit Jahren machen. Na, wenn wir Teambuilding machen, dann sagen wir ja nicht so, wir wollen euch alle gleich schreiben, damit ihr alle auf die gleiche Art und Weise funktioniert, sondern wir wollen ein Verständnis dafür wecken, wer wie funktioniert und dann gucken, wie sich jeder, ohne sich verbiegen zu müssen, in diesem System einen guten Platz sichern kann. Also eigentlich ist es ja das.
Wunderschön, ja. Ja.
Und wenn wir über guten Platz reden, ist auch die Brücke jetzt zu meinem letzten großen Frage. Wir haben ja die Plätze gar nicht mehr im Büro. Wir sitzen ja jetzt im Homeoffice. Und wenn wir den Platz jetzt mal übertragen auf das, wie schaffen wir denn jetzt in dieser Unterschiedlichkeit, dass auch virtuell gesund zusammengearbeitet wird und wir virtuelle Fürsorge, nenne ich es jetzt einfach mal, leben. Was hast du da als Tipps für all die Menschen draußen, die jetzt gerade zuhören? Was können wir da anders tun in der Quintessenz?
Also erstens ist es so, dass die Grundbedürfnisse auch da meiner Meinung nach immer noch 1:1 genauso gelten. Und die sind immer noch weiterhin gesehen zu werden, weiterhin einen Sinn zu erkennen, weiterhin sich als Teil der Gemeinschaft zu fühlen, weiterhin gewertschätzt zu werden. Das heißt, die sind eigentlich nicht viel anders als das, was im Büro passiert. Was ich aber häufig bemerke, ist, dass dieses Grundrauschen fehlt. Also dieses, was man sonst so hat in der Kaffeeküche, dass man mal guckt, ist da jemand, der mich auch mal nett anlächelt. Ne? So ist das so, dass so fühle ich mich hier noch irgendwie gesehen. Dass so dieses ja, ne, auch sich mal Geheimnisse zu erzählen. Ne? Was ist eigentlich bei wem jetzt gerade los? Also mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern. Auch mal dieses liebevolle Übereinander reden. Und das meine ich ganz bewusst liebevoll, weil das wird so Flurfunk, den wird man nie vermeiden können. So, das ist alles das, was ja gerade so ein bisschen verloren geht an der Stelle. Und dadurch ist so dieses Gefühl von Bindung, glaube ich, bei vielen gerade nicht mehr so da. Und dadurch, dass man nicht mehr mitkriegt, was bewegt die Menschen, warum sind sie vielleicht jetzt gerade nicht so gut, nicht so erreichbar, oder warum ist jemand vielleicht auch immer eher schlecht drauf oder zieht man Flunsch, das kriegt man im Zweifel so nicht mehr mit. Und dann interpretiert man selber, dann geht das eigene Kopfkino los. Und gerne, so ticken wir Menschen so, dass man sagt, oh, bestimmt findet der doof, was ich gesagt habe. Bestimmt hat die mir übel genommen, dass ich das und das geschrieben habe. Also es geht gerne so, dass wir dann in so eine eigene, also wenn wir eh schon angespannt sind, das dann auf uns beziehen. So. Und dann kommt so eine Anspannung ins Team. Und es geht eigentlich gar nicht darum, so ganz riesengroße Dinge anders zu machen als im normalen Büro. Aber wichtig ist noch viel mehr, dieses Miteinander hinzubekommen, also dieses Grundrauschen in den virtuellen Raum zu bringen. Die virtuelle Kaffeeküche nenne ich das mal. Und das ist so, dass wir ja alle wenig Lust haben, ständig in diese Kiste da zu gucken, und dass man deswegen meistens in Meetings eher so, es kommen dann schnell die Themen abarbeiten und dann ist auch jut. Ne? Und dann will man auch nicht mehr groß Smalltalken oder drumherum, dann ist man froh, das auszuschalten. Und das, was wir jetzt machen, ist, dass wir wirklich versucht haben, durch mini-kleine Elemente mit den Teams, mit denen wir arbeiten, zu versuchen, dieses Grundrauschen, diese Grundstimmung auch in den virtuellen Raum zu bringen. Also beispielsweise dadurch, dass wir einmal in der Woche ein Meeting so gestalten, dass die erste halbe Stunde nur privat gesprochen werden darf. Was anderes ist nicht erlaubt, so. Ne, und das kann man noch ein bisschen mit anheizen, dass man dann noch mal eine Fragestellung reinbringt oder beispielsweise, dass man sowas vereinbart, wie dass man sagt, so für das nächste Thema, das wir hier gemeinsam kreativ bearbeiten müssen, weil ist auch noch ein wichtiger Punkt, Kreativität geht gerade dadurch ganz viel flöten, das ist ganz schwierig, dass man sagt, so jeder ist jetzt angehalten, die nächste Woche mit offenem Blick durch die Stadt zu gehen oder durch sein Umfeld, und wenn euch irgendetwas ins Auge fällt, wo ihr sagt, das könnte uns nach vorne bringen oder ne, das ist was, dann wird davon ein Foto gemacht und das dann zeigen beim nächsten Mal alle ihre Fotos von dieser Fotosafari und erklären, was war der Gedankengang. Oder man macht wirklich mal so einen Abend, wo man sich verabredet gemeinsam. Oder man macht es so, dass in jedem Meeting auf jeden Fall jedes Mal der Agenda-Punkt steht, wie geht's mir heute? Egal, ob
oh,
man,
toll.
Ne, so dass einem das irgendwie irgendwann aus den Ohren rauskommt, so. Oder, was wir ganz viel gerade machen, sind virtuelle Spaziergänge. Dass wir sagen, so, ne, jetzt mal alle, Meeting läuft weiter, also offizielle Arbeitszeit, alle schnappen sich ein Handy, jeder sucht sich einen Gesprächspartner und alle machen in ihrem Umfeld, wo sie gerade sind, einen Spaziergang und immer wird zu zweit sich zu einem Thema ausgetauscht.
Sensationell.
Das sind so lauter Kleinigkeiten, aber es geht immer darum, dieses, was man sonst so nebenbei automatisch hat, eben in diesen virtuellen Raum reinzubringen, damit diese Verbindung nicht abbricht. Und mir ist das ganz bewusst geworden, wie wichtig das ist. Ich hatte jetzt einen größeren Prozess mit mehreren Workshops und da sagte ein Team, dass sie so Angst haben, wenn der Normalbetrieb wieder läuft. Und ich so, hä, wie? Und dann haben sie gesagt, na, wir haben uns so voneinander entfernt, dass wir total Angst haben, ob wir unsere ganzen Bedürfnisse nochmal wieder zusammenbringen. Da sind so viele Konflikte unterschwellig entstanden, die nicht angesprochen werden. Und wir haben echt Angst, wie kriegen wir das gemeinsam hin? So. Und das fand ich nochmal ganz spannend, weil man ja sonst immer davon ausgeht, dass alle sich freuen, wenn es endlich wieder mehr Normalität gibt. Und das scheint nicht bei allen so zu sein.
Ich hatte neulich einen anderen Kommentar, fand ich auch ganz klasse, wo es geheißen hat, oh, wir gehen jetzt wieder ins Büro und dann wird das Online-Thema so ein bisschen wieder zurückgefahren. Da sagte dann ein Kollege, ja, aber ich schätze diese riesigen Meetings, wo ganz viele Menschen gleichzeitig da sein können, weil ich sehe jetzt viel mehr und ich habe viel mehr das Gefühl, dass es ein direkter Kontakt ist, weil einfach mehr zusammenkommen. Und da bin ich dann wieder nur, in Anführungsstrichen nur mit meinem Team zusammen und muss mich richtig anstrengen, wieder Meetings zu machen mit anderen. Also auch da wieder wahrscheinlich eine Frage der Perspektive, Hede, ne?
Total, total. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt ja auch die wildesten Formate gemacht. Das hat auch echt übrigens total viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also wir haben jetzt beispielsweise für so eine Mitarbeiterveranstaltung, haben wir so einen Film gedreht, einen einstündigen Lehrfilm. Also wie man das früher kennt, noch aus der Schule, haben wir quasi, haben die alle zeitgleich ein Video gehabt, das abgespielt wurde im virtuellen Raum mit ihrem Team. Und die haben im Prinzip eine Stunde lang Resilienz gelernt, immer mit so einem kleinen Wissensimpuls. Und dann hat man mal eine Körperreise gemacht. Oder dann haben wir was gemacht zum Thema Dankbarkeit. Dann, also wir haben quasi, die haben quasi zusammen so einen Eventfilm gehabt und haben sich mit dem Thema Resilienz und Gesundheit beschäftigt. Und so solche Sachen, also einfach kreativ werden, ist gerade gefragt. Und mal verrückte Sachen machen oder Impro-Theater-Tools, dass man irgendwie am Anfang eine Frage reingibt. Beispielsweise so, wenn ich heute, keine Ahnung, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich heute oder so. Also total egal, aber irgendwas, wo man einfach auch mal zusammen wieder lachen kann, ne? So. Oder was würde mein 18-jähriges Ich heute zu mir sagen, ne? Also zu mir wahrscheinlich, was bist du spießig geworden? Man weiß es nicht so ganz genau, aber dass man wirklich einfach immer mal was Neues reinbringt, um so ein bisschen rauszukommen aus diesem ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner. Das ist das Entscheidende.
Also es ist ja immer eine Frage der Absicht, ne? Und jetzt musste ich auch wieder an einen anderen Gast bei uns an der Bates denken, den Executive Coach Helge Hellberg, der ja sagte, wir bewegen uns mit unseren Entscheidungen immer entweder zwischen der Angst und Liebe, ne? Und eben aus der Angst raus mal zu kommen und in die Liebe reinzukommen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das ja jetzt leider nicht sehen können, aber wir schauen auf Hede und Hede hat ein wunderbares T-Shirt an, auf dem gedruckt steht, all you need is love. Und genau ja. darum geht's doch, ne? Also dass einfach die Absicht, dass hinter der Absicht, egal wie wir uns jetzt umeinander kümmern, dass die von Liebe geprägt ist und nicht von Angst. Und dann kann's gehen.
Und von dem Gedanken, dass jeder eigentlich versucht, immer sein Bestes zu geben. Und vielleicht Absolut. Ist es manchmal nicht möglich. Und so krass man auch über diesen Ausspruch diskutieren kann. Aber da steckt schon viel drin, weil im Grunde genommen so richtig böse ist ja auch nie einer auf die Welt gekommen. Das am Rande. Ja, liebe Hede, dann kommen wir zu unserer Rubrik Drei Fragen an. Und wie immer würden wir gerne wissen, welcher Person stellst du drei Fragen und welche drei Fragen wären denn das?
Ja, damit habt ihr mich echt ein bisschen erwischt. Also es hat mich heute den ganzen Tag beschäftigt.
Wunderbar.
Weil ich das nächste Mal mit Berühmtheiten, also insofern. Aber ich habe wirklich gerade eine Frage, die mich beschäftigt und ich würde die gerne, ohne irgendeine politische Gesinnung dahinter zu haben, an die Annalena Baerbock stellen. Weil die ist gerade bei mir wirklich auch gerade, was das Thema Psychological Safety angeht, habe ich die ganz oft in Gedanken und fragt mich bei der nämlich wirklich, wie es bei ihr eigentlich aktuell aussieht mit diesem Thema. Und da würde ich sie gerne mal befragen, wie sie es schafft in diesem Wahlkampf, der ja auch teilweise mit sehr viel persönlichen Angriffen, und das erlebe ich gerade in ihre Richtung ganz extrem gerade, auch im Social-Media-Netz und so, wie sie es eigentlich schafft, damit umzugehen und in ihrer Kraft zu bleiben. So, das wäre so die erste Frage. Dann wäre so die zweite Frage, die ich ihr gerne stellen würde, die, was eigentlich ihr ganz persönlicher Beitrag zu der Erreichung der Sustainable Goals ist. Und zwar ganz persönlich, und zwar mal in Bezug nicht wie immer auf Klima, das ist natürlich auch wichtig, aber in Bezug auch auf Menschlichkeit. Also in den Sustainable Goals sind ja auch ganz viele Themen, die wirklich ganz speziell eben auch nicht nur auf das Thema Klima gerichtet sind. Und dazu würde ich Sie gerne befragen. Und ich war total hin und her gerissen. Also ich würde eine illegale Zwischenfrage ihr stellen. Ich würde echt sie fragen, wo sie ihre Klamotten kauft, weil sie hat immer so schöne rote Sachen an und ich liebe rot.
Die ist aber nicht illegal, ich finde die total berechtigt.
Also ich finde den Stil super, danke. Aber um nochmal offiziell zu bleiben, würde ich Sie gerne aber auch fragen wollen, wie das eigentlich in der Politik so ist mit dem Thema Führung und Wachstum als Führungskraft. Weil sie wäre ja auch eine Führungskraft, jetzt, ne, wenn sie das nun werden würde oder auch ansonsten auch in der Partei, hat sie ja auch ein Team, das sie führt. Und ich habe mich immer schon gefragt, ob die eigentlich auch so Führungskräftetrainings machen, also ob die sich eigentlich auch entwickeln. Das würde mich interessieren.
Spannende Frage auf jeden Fall.
Dann versuchen wir mal, unsere Connection zu Annalena Baerbock herzustellen und zu gucken, ob wir die drei Fragen beantwortet bekommen. So weit entfernt ist sie eigentlich gar nicht in den sozialen Medienzeiten, oder? Da könnten wir doch einfach mal den Podcast hinschicken und gucken, was kommt.
Also, zur Not übernehmen wir jetzt hier mal die Verabschiedung. Wir haben Dörte leider verloren. Wir sind sehr dankbar und froh, dass das technische Knockout sozusagen jetzt ganz gegen Ende der Aufnahme gekommen ist. Also, liebe Hede, vielen Dank erstmal für alles, was du uns hier erzählen konntest, von deiner so wertvollen Arbeit und alles, was du erarbeitet hast mit deinem Team und was du jetzt in die Unternehmen bringst. Also Dörte und ich, wir glauben ganz fest, dass das super wichtig ist und super, nicht nur super wichtig, sondern auch super richtig ist. Wir folgen euch da wie ein Schatten. Ja, also vielen, vielen lieben Dank. All you need is love. Und alles Gute für dich und dein Team und eure weitere Arbeit.
Vielen Dank. Und mit mir war das auch eine ganz große Freude, mit euch hier zu plaudern. Also ich hoffe, wir holen das nochmal dann wirklich in echt nach. Ich würde mich sehr freuen. Also insofern, wenn ihr mal in Hamburg seid.
Wir würden uns auch sehr, sehr freuen, Hede. Das passiert auf jeden Fall. Und wir sehen Dörte, sie macht ein Victory-Zeichen. Also sie ist auch dabei auf jeden Fall. Danke, Hede. Und bis ganz bald. Mach's ganz gut. Ja, Dörte, kann man wieder sagen, hast du uns einen Knallergast an die Bates geholt, würde ich sagen.
Das freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich wusste, dass es passen wird. Und sie hat wirklich so viele Aspekte gebracht.
Ja. Und wenn man dann mal wieder von so einem Profi, ne, hört, also wie man auf die Dinge schauen kann, dann wird einem auch wieder so klar, ja, dass im Alltag dann doch vieles untergeht, ne? Wenn dann immer schnell und jetzt müssen wir doch und hier Ergebnisse und, ne, und wir haben doch keine Zeit. Aber es tut dann eben ganz besonders gut, jemanden wie Hede dazu zu holen und mal den Puls messen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das fand ich auch. Es war wirklich Pulsmessen. Und was ich auch spannend fand, ist, dass es einfach anderen großen Konzernen und Unternehmen zu den Themen ähnlich in Anführungsstrichen geht oder ähnlicher Bedarf ist wie auch bei uns. Und der Blick über den Tellerrand, der war einfach wieder mal wohltuend. Und ich habe das Thema jetzt zufällig auch bei uns gesehen. Denn ich habe mich jetzt angemeldet für eine Weiterbildung zu dem Thema gesundes Führen. Wir haben hier im Kabinenbereich.
Ah, wie gut.
Ja, es ist ein Angebot in 3 Wochen von den Kollegen aus dem Team Psychosoziale Beratung. Ist natürlich jetzt nicht Psycho-Veranstaltung, sondern wirklich gesundes Führen, wie die Hede es vorgestellt hat. Und als Teamleiter wollen die uns nochmal für die Krise ein paar Themen mitgeben, aber nochmal so ein Review. Und da kann ich an der Stelle ja auch mal so ein bisschen indirekt Werbung machen für alle Lufthansa-Arten. Denn die machen einen guten Job, kann man sich auch Coachings für Führungskräfte, Teamleiter geben lassen bei dem Team. Und genau, also.
Ja, musst du mal erzählen, wie es dann war, ne? Dass du mal einen kleinen Erfahrungsbericht gibst. Aber es ist ja immer gut, ne, wenn man auf Hilfe zurückgreifen kann, wenn das dann auch noch in-house angeboten wird. Also manchmal muss man ja gar nicht so weit schauen. Das Gute liegt so nah.
Und vor allem kam es zufällig jetzt gleichzeitig und ist irgendwie so ein bisschen Schicksal. Ne? Dann guckst du auf so ein Thema und siehst, ach guck mal, passt doch eins und eins irgendwie zusammen mit der Hede.
Ja, gute Sachen. Und dann kannst du ja das, was du da jetzt mitgenommen hast, kannst du da auch noch mit einbringen. Und so kann man sich gegenseitig befruchten. Super, gute Sache.
Und ich habe noch gedacht, Mensch, wie bringen wir jetzt die Hede mit Annalena Baerbock zusammen? Weil das hat mich eben schon noch mal so als Gedanke, es wäre doch toll, wenn man das schaffen würde, in heutigen Zeiten nah an so jemanden ranzukommen und genau solche Fragen mal zu stellen.
Ja, gut, kannst du ja im Zweifel, ne? Also die haben ja auch irgendwelche Kontakte und irgendwelche Menschen, die sie vertreten, wo man das im Zweifel ranbringen kann. Also durch die sozialen Medien kommt man ja tatsächlich ganz nah an die Menschen. Aber die hat natürlich sehr viele Fragen zu beantworten, die arme Frau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, absolut.
Ja. Ach, wie schön. Naja, also das war wieder sehr fruchtbar und ganz viel Stoff zum Nachdenken. Also für mich auf jeden Fall. Das wird mich jetzt die nächsten Tage erstmal beschäftigen. Und da freue ich mich. Also mit Hede werden wir im Gespräch bleiben, denke ich mal.
Ja, das hatte sie uns ja auch angeboten. Und das Generationsthema finde ich auch schön, um mal ein bisschen mehr zu lesen.
Unbedingt. Also
ich habe mir jetzt dann auch überlegt, ich hole mir mal eine von ihren Buchempfehlungen und lese da noch mal ein bisschen mehr rein.
Ja.
Das ist ja eine Inspiration, immer so diese Runde, wo man dann denkt, ach, an der Stelle, genau, da vertiefe ich es
mal jetzt was vertiefen. Ja. Ja. Und, ach, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt, aber weil sie das auch eben anriss, von wegen Kinder von den Kriegskindern, ne, da gehöre ich ja auch dazu. Und da gibt es auch ein Buch drüber, Gottes vergessene Kinder, glaube ich, der ein Buch über die Kriegskinder geschrieben hat und über ihre Traumata und was das bedeutet in der Weitergabe an die nächste Generation. Und das hat mir so die Augen geöffnet und mich nochmal so viel gelehrt über meine Eltern. Und ich habe so viel verstanden im Nachhinein. Das war schon sehr wertvoll, muss man wirklich sagen. Also das lohnt sich immer mal, die Hintergründe zu erfahren. Und sich zu fragen, warum sind die Menschen so, wie sie sind, und nicht von vornherein den Stab über sie zu brechen.
Danke für den Tipp. Also wir sind irgendwie immer nah an Menschen dran und von jeder Geschichte nimmt man wieder viel mit. Aber das ist ein spezielles Thema, was bestimmt sehr wertvoll ist.
Ja, genau.
Klasse.
Ja, Dörte, was hast du noch am Zettel heute?
Heute ist noch Lufthansa-Arbeitstag. Da bin ich heute Nachmittag noch on the job und heute Abend gehe ich zum Rheingau Musikfestival.
Du Glückliche, wie schön, da wünsche ich dir so viel Spaß. Gutes Wetter, ist es Outdoor oder Indoor?
Indoor.
Indoor, na gut, dann ist es ja egal, wenn es draußen schüttet, umso besser. Ganz toll. Was hörst du?
Astor Piazzolla Quintett. Ja, richtig argentinische Musik, freue ich mich sehr drauf. Da weiß ich schon, dass es gute Laune macht.
Ja, dann nimm mal die rote Rose zwischen die Zähne.
Ja!
Und üb noch deine Tango-Schritte und viel Spaß. Also ich packe den Koffer, weil ich morgen nach Münster wieder reise und da ein bisschen ein paar Familientage habe. Genau.
Toll. Und
dann sprechen wir uns nächste Woche wieder.
Dann viel Spaß, viel Freude.
Danke, Dörte, dir auch.
Grüß die Family. Tschüss.
Mache ich. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.